Guten Morgen. Schön habt ihr es hier. Ich glaube, ich komme jetzt öfter. Ich möchte heute Morgen mit euch über einige Bibelverse sprechen, die wohl jeder Mensch in Deutschland kennt. Naja, zumindest vielleicht, wenn er etwas älter ist. Vielleicht die bekanntesten Bibelverse, die es überhaupt gibt. Und wenn ihr mögt, dann dürft ihr gerne nochmal mit mir gemeinsam aufstehen und wir können es gemeinsam miteinander sprechen, vielleicht auch als ein Gebet, nämlich den 23. Psalm. Mögt ihr? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Meine Predigt heute Morgen heißt die drei Gottesbilder oder warum es keine 151 Psalmen gibt. Auf diese Antwort, warum es keine 151 Psalmen gibt, werdet ihr allerdings noch einen kurzen Moment warten müssen. Eins ist klar, dein Bild von Gott bestimmt dein gesamtes Glaubensleben. Und wenn man mit einem schwierigen Gottesbild unterwegs ist, sagen wir mal, du hast ein Gottesbild von einem strengen Gott, der immer was zu nörgeln hat, der nur dann ein liebes Wort hat, wenn dein Zeugnis diese Woche auch ein richtig, richtig gutes war und ein gewisser Notenschnitt nicht unterstritten wurde. Ja, wenn du so ein Gottesbild in dir trägst, dann ist deine Beziehung zu ihm einfach schwierig und ihm wirklich vertrauen zu können, ist schwierig. Und dieses permanente Gefühl der Unwürdigkeit, das bleibt. Nun offenbart uns die Bibel Gott in vielerlei Weisen. Und wie wir Menschen nun mal sind, offenbart sie Gott auch so, wie wir es brauchen, nämlich in Bildern. Es gibt so viele Bilder von Gott in der Bibel. Er ist der Vater, er ist der Hirte, er ist der König, er ist der Bräutigam und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz, ganz viele Bilder. Warum ist das so? Weil Gott nicht in ein Bild zu fassen ist. Und deshalb sagt die Bibel schon sehr, sehr früh dem Volk Israel damals ein Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Weil in keinem Bildnis dieser Welt wirst du sagen, damit ist Gott abgehandelt. Damit wissen wir alles, was es zu wissen gibt. Gott ist so groß, er ist so komplex und so bietet uns die Bibel ganz viele Gottesbilder, die sich ergänzen, in denen allen ganz, ganz viel Wahrheit steckt. Nun, David und ich, wir haben eine Menge gemeinsam. Nicht nur oberflächlich gesehen, dass wir beide Schäfer sind, sondern wir sind beides Theologen, ja, beschäftigen uns mit der Bibel, mit der Wahrheit der Bibel. Und wir sind beide Singer-Songwriter, wir schreiben Lieder. Und so habe ich mir diesen Psalm, diesen ja sehr bekannten Psalm, einmal vorgenommen und habe ihn auch einmal aus künstlerischer Sicht, also aus Sicht eines Dichters, eines Liedermachers mir angeschaut. Einfach auch, um dem David hier und da mal ein Feedback zu geben. Ich meine, der Kollege hat vor 3000 Jahren gelebt, da war man vielleicht noch nicht so weit und da wusste man vielleicht manche Regel, die sich doch mittlerweile bewährt hat, noch nicht so. Und so habe ich das Ganze auch mal ein bisschen der Kunstkritik unterzogen, das mache ich so nebenbei und bin da auf einige ganz interessante Sachen gestoßen. Das erste Bild, was David uns vor Augen malt, ein wunderschönes Bild, ist ein Gott, der uns komplett versorgt. Er ist mein Hirte und mir wird nichts wird mir mangeln. Grüne Auen, frisches Wasser, das ist so ziemlich alles, was ein Schaf braucht, oder? Schafe sind relativ einfache Tiere, genügsame Tiere. Wenn sie frisches Wasser haben, wenn du sie auf eine grüne Aue führst, dann ist alles Paletti. Dann ist alles cool. Auf rechter Straße führt er sie. Übrigens ein sehr, sehr gängiges Bild in der Bibel. Das Bild will eins sagen, immer wieder, wo es auftaucht in der Bibel, nämlich Schafe ohne Hirte gehen verloren. Es gibt Tiere, die kannst du auswildern. Die bilden dann sogar Rudel und die sind dann in freier Natur und die brauchen den Mensch gar nicht. Die kannst du auswildern. Schafe kannst du nicht auswildern. Jedes Schaf ohne einen Hirten, abseits der Herde, ist dem Tod geweiht. Es kann nicht alleine, es kann nicht ohne Hirte leben. Es ist völlig abhängig von ihm. Ich erinnere mal an Jesaja 53,6. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Jeder guckte so für seine Füße und guckte so, wo er den nächsten Grashalm findet und so. Und so sind Schafe verloren. Oder Jesus, über den es sagt in Matthäus 9, Vers 36, als er die Volksscharen sah, jammerten sie ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe ohne Hirte sind bald beraubt und vernachlässigt. Die Elberfelder übersetzt hier erschöpft und verschmachtet. Das Mühlheimer Neue Testament übersetzt geplagt und heruntergekommen. Will sagen, Schafe sind voll abhängig und der Hirte voll verantwortlich. Das ist die Beziehung zwischen den beiden. Ein völlig abhängiges Schaf und ein völlig verantwortlicher Hirte, das will dieses Bild uns sagen. Naja, und ich möchte mal sagen, was der David hier so zu Papier gebracht hat. Was für eine wunderbare Verheißungslage. Wie viel Trost, wie viel Ermutigung, wie viel Kraft ist in diesem Bild. Grüne Auen, frisches Wasser. Erquickung der Seele. Meine Seele wird erfrischt, sie wird gestärkt, sie wird belebt. Also nicht nur mein Körper, meine Seele. Er sorgt dafür, dass ich gut drauf bin. Dieser Hirte, der sich so völlig verantwortlich für mich fühlt und von dem ich so völlig abhängig bin. Er führt mich auf rechter Straße. Das bedeutet, ich habe durch ihn Orientierung, ich habe eine Richtung, ich habe einen Sinn im Leben. Ich muss nicht umherirren und mich mal orientieren und mal gucken, wie kann es denn irgendwie klappen. Ich bin dafür gar nicht verantwortlich, macht alles er. Ja, wie schön ist das denn? Voll abhängig, voll verantwortlich. Das ist die Beziehung zwischen dem Schaf und dem Hirten. Dieses erste Bild will uns im Wesentlichen etwas über den Charakter Gottes sagen. Wie er eigentlich ist, nämlich er ist ein wunderbarer Hirte und er ist nur gut. Egal, was mir widerfährt in diesem Leben, egal, wo ich bin, ich darf eins wissen, er ist nur gut und ich habe eine fantastische Verheißungslage. Und da muss ich dem Kollegen hier erstmal wirklich ein großes, dickes, fettes Lob aussprechen. Also das hat er richtig gut gemacht. Ich habe dem David mal in sein Heft geschrieben und habe geschrieben, lieber David, super erbaulich und mutmachend, weiter so. Ja, es wird nicht so nett bleiben. Ich werde auch gleich ein paar kritische Sachen anmerken. Das zweite Bild ist das Bild von einem Gott, der Mut macht und tröstet. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Oi, wo fange ich denn jetzt mal an mit meiner Kritik? Also erstmal was ganz, ganz Grundsätzliches. Ich habe geschrieben, lieber David, hier ist ein Wechsel von Objekt zu Subjekt mitten im Gedicht, das geht gar nicht. Das war doch gerade so schön, dafür habe ich dich doch so gelobt. Gerade war ich das Objekt, er war Subjekt. Er führt mich auf einer grünen Aue, er weidet mich, er ist für mich verantwortlich. Was haben wir gerade gelernt? Ganz verantwortlich für mich, ganz abhängig von ihm. Alles kommt von ihm, ich bin das Schaf, meh, meh, meh. Und er ist verantwortlich, er kümmert sich um alles. Und was soll mir mangeln? Gar nichts soll mir mangeln. Alles soll Paletti sein, weil er so gut ist. Und jetzt ist dieser krasse Wechsel hier von Objekt zu Subjekt, ob ich schon wanderte. Das klingt so nach auf mich gestellt auf einmal. Das klingt so nach Eigenverantwortung. Ja? Wo ist denn diese Vollkasko, diese göttliche Vollkasko-Absicherung des ersten Bildes? Die geht mir hier irgendwie verloren durch diesen Wechsel von Objekt zu Subjekt. Also ich habe erstmal, ich denke manchmal nicht so lange nach, sondern reagiere sehr spontan, so bin ich als Mensch. und sage auch schon mal Sachen, die ich hinterher zurücknehmen muss. Aber so erster Gedanke, ich habe dem David ins Heft geschrieben und habe gesagt, pass auf, Vorschlag, lass uns doch sagen, auch wenn er mich führt durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Wenigstens bleibt uns dieser Wechsel erspart. Er führt uns und ich bin völlig abhängig und er ist völlig verantwortlich und alles bleibt irgendwie so schön, wie es gerade war. Oder noch besser, auch wenn er mich trägt, ja, das ist noch besser. Auch wenn er mich trägt durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Und überhaupt, lieber David, wieso Trost? Ich brauche keinen Trost. Ich habe eine Verheißung, dass mir nichts mangeln wird. Wer braucht denn da Trost, bitteschön? War doch gerade alles so schön. Wieso musst du jetzt mit sowas anfangen? War doch gerade alles so schön. Vollkasko abgesichert. Er, der Hirte, ich, das Schaf. Kein Mangel, grüne Auen, frisches Wasser, erquickte Seele, rechte Straße, alles Paletti in Cincinnati. Wer braucht denn da Trost? Dieses zweite Bild ist irgendwie so anders. Ich habe doch alles, was ich brauche. Nun, als ich ein bisschen länger darüber nachdenkte, merkte ich, wie dumm meine Kritik war. Ohne dieses zweite Bild, das David uns liefert, haben wir doch ein ziemlich oberflächliches, happy-clappy-Wohlstandsevangelium, das zwar sehr, sehr schön klingt und sehr, sehr viel Freude in unser Herz bringen kann, kurzfristig, es hat nur einen großen Nachteil. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Dieses zweite Bild ist ein Bild über ein Leben mit Gott in einer gefallenen und in einer unvollkommenen Welt. Bei allem, was wir sagen, bei allem, wie wir Gott loben, bei allem, wie wir Gott groß machen, bei allem, wie wir über die himmlischen Dinge sprechen, werden wir doch immer wieder, spätestens wenn wir durch diese Türen rauskommen, in den Alltag ziemlich schnell geerdet, oder? Diese Welt ist nicht der Himmel. Und auch für uns, die Erlösten, auch für uns, die an Jesus Christus glauben, die wir seine Herde sind, seine Schafe sind, wird diese Welt nicht zum Himmel, sondern wir sind wiedergeborene Menschen, ein neuer Mensch innen, ein Schaf Gottes, aber wir sind in einer gefallenen, Teil einer gefallenen und unvollkommenen Welt. Das ist die Spannung zwischen diesen beiden Bildern. Eine Welt, die nicht nur Streicheleinheiten für uns hat. Ein Leben, das uns manches Mal durch finstere Todestäler führt, die uns nicht erspart bleiben. Du sagst, Uwe, aber ist das denn kein Widerspruch zwischen dem ersten und dem zweiten Bild? Nein, das ist es nicht. Schon gar nicht im Hebräischen. Das Hebräische ist nicht so schnell, dass es Widerspruch unterstellt, sondern es denkt sogar bewusst in Wahrheitsspannungen. Diese hier, für die, die es interessiert, muss man sich nicht merken, nennen wir in der Theologie der eschatologische Vorbehalt oder die eschatologische Spannung. Das ist die Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und wir als Christen leben permanent in dieser Spannung. Bis Jesus wiederkommt, bis wir einmal bei ihm im Himmel sind, sind wir berufen, in dieser Spannung zu leben, diese Spannung auszuhalten zwischen dem schon jetzt. Schon jetzt bin ich ein Kind Gottes. Schon jetzt bin ich von Neuem geboren. Schon jetzt weiß ich, dass ich ein Zuhause im Himmel habe. Schon jetzt nenne ich Gott meinen Vater. Schon jetzt bekenne ich, dass er alles für mich getan hat, dass er mein Hirte ist. Es ist so wunderbar. So vieles habe ich auf dieser Erde schon jetzt. Aber dann werde ich doch immer wieder durch das Leben drauf gestupst auf das noch nicht. Auf das noch nicht. Es gab mal jemand, der sollte in unserem Gottesdienst ein Zeugnis geben. Der hatte eine schlimme Krebsdiagnose und die Gemeinde hatte gebetet und er war zum Arzt gegangen und der Arzt hatte nochmal nachgeguckt und hatte nichts mehr gefunden. Und der Arzt selber hat gesagt, also das kann ich mir nicht erklären, das ist ein Wunder. Und dann hat er dem Arzt gesagt, ja, ich glaube an Gott und ich glaube an Gebet und die Gemeinde hat gebetet und hat sich so gefreut und sollte ein Zeugnis geben, war fest im Programm, ich habe mich schon drauf gefreut. Am Anfang des Gottesdienstes dachte ich mir, wo ist er denn und konnte ihn nicht finden und dann kam seine Frau und sagte zu mir, du hör mal, es geht gerade Magen-Darm rum, der liegt flach, der hat die ganze Nacht, ich erspare euch bei den Details, also dem geht es gar nicht gut, der liegt flach und im Bett. Und da habe ich so in mich hineingegrinst und habe gedacht, ja, das, genau das ist eschatologischer Vorbehalt. Da bricht mal eben das Reich Gottes aus der Ewigkeit hinein ins Zeitliche und ein todkranker Mensch wird geheilt, dass der Arzt sagt, das ist ein Wunder. Und nächsten Sonntag kann er kein Zeugnis geben, weil er Magen-Darm hat. Genau das ist es. Das ist, wie wir leben. Ja? Wir können geheilt werden schon jetzt, aber dann liegen wir auch wieder flach und erleben einen noch nicht und müssen ganz genau wie alle anderen mal eine Woche das Bett hüten. All das gehört zu unserer Realität dazu. Und deshalb brauchen wir diese zwei Bilder. Dieses Verheißungsbild von einem guten Hirten, der uns sein Wesen und seine Absichten zeigt, und dieses Realitätsbild in dieser Welt von einem Hirten, dessen Stecken und Stab uns trösten und der für uns da ist. Ich habe mal über Erlösung gesprochen und dass unser Leib noch nicht erlöst sei. Da kam ein ganz eifriger Turbo-Charismatiker hinterher zu mir und sagt, Uwe, ich habe aber ein Buch gelesen, das musst du auch mal lesen. Und ich glaube aber, dass mein Körper schon jetzt erlöst ist. Ich sage, ach Rüdiger, hast du eigentlich keinen Spiegel zu Hause? Du fällst auseinander, Schätzelein. Ja, wie das so ist im Alter, ne? Wenn die Weisheit so allmählich durch den Kopf wächst und für die Haare kein Platz mehr ist und viele andere Dinge. Nein, wir bleiben, jeder, der diese Spannung aufzulösen sucht, das ist übrigens eine typische Wurzel für Irrlehre, diese Spannung aufzulösen. Sagen, es ist alles schon jetzt, ja, und dann daran zu scheitern. Es ist diese Spannung, die wird uns nicht erspart, schon jetzt noch nicht. Aber was anderes müsste ich doch noch kritisieren. Also das ist vielleicht doch dichterisch nicht so gut. Ich habe dem David noch ins Heft geschrieben, lieber David, wechsel von dritte auf zweite Person, das macht man eigentlich nicht. Ne? Das hatte ja so angefangen, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, dritte Person. Und wanderte ich im finsteren Todestal, so bist du bei mir. Wechselt auf einmal auf die zweite Person. Normalerweise zieht man das in einem Lied, in einem Gedicht konsequent durch, macht man nicht. Außer man hat die Regel nicht einfach nicht gewusst und deshalb was Schlechtes gemacht, sondern das nennt sich künstlerische Freiheit. Ich habe das immer bei meinen Mathehausaufgaben auch von künstlerischer Freiheit gesprochen. Da meinte mein Lehrer, sei überhaupt kein Platz für künstlerische Freiheit. Aber bei Dichten gibt es natürlich künstlerische Freiheit. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr kam ich drauf, ja, das ist künstlerische Freiheit. Das hat der Kerl ganz bewusst gemacht, dieser Wechsel. Warum? Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, es sind die finsteren Todestäler unseres Lebens, wo wir mit Gott per Du kommen. Bis dahin konnte er noch sagen, der Herr ist so gut, der Herr ist so gut, der Herr ist so gut, der Herr ist so gut. Haben wir schon in der Sonntagsschule gelernt. Aber als er an die schlimmsten Zeiten seines Lebens dachte, da bricht er in Gebet aus und sagt, da bist du bei mir. Da wechselt er auf die zweite Person. Hiob, ein Mann im Alten Testament, der wirklich durch ganz, ganz schlimme Leidenszeiten geht, der sagt ja am Ende dieser Leidenszeit zu Gott, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wann hat das Auge ihn gesehen? Ja, in dieser Leidenszeit, in diesem finsteren Todestal, wo David sagt, da bin ich per Du mit Gott gekommen. Da ist auf einmal eine ganz andere Beziehung, getröstet von Gott, getragen durch Gott. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, um auch als Christen in dieser Welt bestehen zu können und in den wirklich schlimmen Zeiten unseres Lebens nicht irre an Gott zu werden. In den wirklich schlimmen Zeiten unseres Lebens nicht zu verzweifeln an einem Gottesbild, das so irgendwie dann gar nicht mehr zu stimmen scheint. Wir singen so viel in unseren Liedern von einem Gott, der auf dem Thron sitzt und so souverän ist und alles im Griff hat. Das ist so das Gottesbild der Ewigkeit, der ewige Gott. Und so wird es auch gewesen sein. Aber ich bin so froh für dieses andere Gottesbild, über das wir heute Morgen gesungen haben. Was für ein bärenstarkes Lied. Ein Jesus, der Leid, Angst und Verlassenheit kennt. Bitterste menschliche Enttäuschung kennt und der in Sachen Leiden es jederzeit mit mir aufnehmen kann. Kein souveräner, großer Gott, der auf dem Thron sitzt und alles im Griff hat und in seinem Leben noch niemals Hunger hatte. Der keine Ahnung hat, was Tränen sind. Der keine Ahnung hat von dem, was ich mir jeden Tag reinziehen muss. Uwe, Das ist das zweite Bild. Ein Jesus Christus, der es in Sachen Leid, menschliches Leid, mit mir jederzeit aufnehmen kann. Der jederzeit sagen kann, Schätzelein, da bin ich auch gewesen. Ich weiß, wie weh das tut. Wenn er sagt, Jesus sagt, und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Kennst du das Gefühl? Wenn deine Seele so betrübt ist, dass du eigentlich nicht mehr willst. Völliger Zerbruch, völlig zerbrochen aufgrund des Leides in deinem Leben. Aber das Allerkrasseste, was Jesus jemals gesagt hat, das Allertraurigste, und für mich ist es doch so viel Trost geworden in den dunklen Stunden meines Lebens, die Worte, Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen. Nee. Oh ja, die habe ich zwei auf einen. Dankeschön. Gut, dass du aufpasst. Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wow. Das, meine lieben Schwestern und Brüder, ist der Tiefpunkt. Einen tieferen Punkt gibt es nicht mehr. Wenn der die ganze Zeit gesagt hat, ich und der Vater sind eins, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, nur was er den Vater tun sieht, egal was war, egal welche Nägel, egal welche Dornenkrone, das hat alles wehgetan, das war alles unvorstellbar schlimm, aber dieser Moment, wo Jesus das sagte und sich von Gott verlassen fühlte, und ich überlasse es euch selbst in den Kommentaren nachzugucken. Es ist so unterschiedlich, was die verschiedenen Schlauis dazu schreiben, wie das zu verstehen ist und wie das auszulegen ist. Ich sage nur eins, Jesus hing am Kreuz und er fühlte sich Gott verlassen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, sagt Paulus. Und ein heiliger Gott wandte sich ab von seinem Sohn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du das schon mal gefühlt? Absolute Gottverlassenheit. Wo ist denn jetzt der gute Hirte? Das klingt alles nur noch wie Hohn. Das sind die Stunden, ihr Lieben, wo wir per Du kommen mit einem Jesus Christus, der es mit unserem Leid aufnehmen kann, der uns tröstet, der uns aufbaut und der sagt, ich bin da. Statt Verzweifeln an einem allmächtigen Gott haben wir Trost, Mut und Kraft durch unseren Bruder Jesus, der mit uns weint. Wir haben die Verheißung im finstersten Todestal, dass er uns Mut macht, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir Trost finden bei ihm. Das ist so bärenstark und das ist so dringend nötig. Und unser ganzes christliches Leben läuft zwischen diesen beiden Gottesbildern hier auf dieser Erde. Wir haben diesen wunderbaren Gott und seine Verheißungen. Und wir haben diesen wunderbaren Gott, der bei uns ist, im tiefsten, tiefsten Leid. Und der das alles kennt und sich mit uns identifiziert. Ich predige nun so 38 Jahre lang und habe bestimmt, meine Güte, ich schlage mal mit der Mütze danach, 12 Mal oder so über den 23. Psalm gepredigt. Normalerweise, wenn mir nichts einfiel, ne, dann predigst du halt über den 23. Psalm. Wenn dir dazu nichts einfällt, bist du wahrscheinlich vom Glauben abgefallen. Keine Ahnung. Ne? Aber sehr interessant, eine Kritik in mein Heft. Ich habe nie in all diesen 38 Jahren über den ganzen 23. Psalm gesprochen. Ich habe immer nur über die ersten beiden Bilder gesprochen. Immer nur über die ersten beiden Bilder gesprochen. Das dritte irgendwie weiß ich auch nicht. War nicht so mein Ding. Und was ich immer gemacht habe, ich habe quasi nach dem zweiten Gottesbild, nach diesem zweiten Teil, irgendwie so eine Kurve gemacht und habe wieder vorne angefangen. Ich habe gesagt, und dazu stehe ich auch, das ist auch nicht falsch, auch wenn es nicht die ganze Wahrheit ist, ich habe gesagt, wisst ihr eigentlich, was ein finsteres Todestal ist? Ein finsteres Todestal ist der Abstand zwischen zwei grünen Auen. Ne? Da ist der gute Hirte. Ja, und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Wüste Negev war und wer in Israel war, der so ein bisschen die Landschaft kennt. Und irgendwann ist diese Weide abgegrast und der Hirte, der geht dann los und die Schafe kommen mit und dann suchen wir mal nach der nächsten grünen Aue. Und auf dem Weg müssen wir durch finstere Todestäler, aber das Ziel ist, dann wieder auf eine grüne Aue zu kommen. Und so habe ich quasi einen Kanon draus gemacht. Ne? Habe die zweite Strophe dann wieder connected mit der ersten und gesagt, ja, jetzt geht's mal durch ein finsteres Todestal, aber Baby muss keine Angst haben. Ganz, ganz bald sind wir wieder auf einer grünen Aue und alles ist ganz wunderbar. Das ist richtig und das ist ein mutmachender Gedanke und zu dem stehe ich. Und doch ist es keine Vollkasko-Garantie. Wenn ich daran denke, vor Jahren, wie die Estonia gesunken ist, das Schiff zwischen Schweden und Estland, an Bord war eine gesamte schwedische Bibelschulklasse, alle ertrunken. Menschen, die sich zubereiten ließen und sich gefragt haben, gehe ich in Gemeindedienst oder lasse ich mich nach Afrika senden, Gott, was hast du mit mir vor? Alle auf dem Grund des Meeres. Alle nie wieder zu einer grünen Aue gelangt. Es endete nicht besonders schön, wenn ich an die Märtyrer denke. Ja, ich glaube das mit dem Abstand zwischen zwei grünen Auen, das stimmt schon und damit dürfen wir uns Mut machen, aber wir dürfen auch nicht übertreiben. Ihr lieben Christen, lasst das doch bitte sein, wenn ein Mann in die Gemeinde kommt, völlig verzweifelt und niedergeschlagen, der mit 56 seine Arbeit verloren hat und die Perspektive hat, nie wieder arbeiten zu müssen und ob das Haus zu halten ist, ist zu fragen. Dann kommen so gerne Geschwister und sagen, ach du, das muss dir alles zum Besten dienen, da hat der Herr noch einen viel besseren Job für dich. Lass das bitte sein. Das ist nämlich unter Umständen nicht wahr. Kann ja sein, dass noch ein besserer Job kommt. Eher unwahrscheinlich. Kann auch sein, dass einfach das Normale geschieht. Dass er ganz, ganz schwere Wege zu gehen hat im Leben. Und dass er sich trösten lassen darf von seinem Stecken und von seinem Stab. In den dunkelsten Stunden meines Lebens habe ich mir festgenommen, ich lasse mir jetzt ein T-Shirt drucken. Und auf diesem T-Shirt wird stehen, jeder Dritte, der zu mir sagt, alles wird mir zum Besten dienen, kriegt einen auf die Fresse. Und hinten wollte ich draufdrucken lassen, zwei waren heute schon da. Ganz ehrlich, ich konnte es nicht mehr hören. Ich konnte es nicht mehr hören. Und da ist mir das Bibelwort so groß geworden, weint mit den Weinenden. Das müssen wir vielleicht manchmal neu lernen. Manchmal einfach die Klappe halten und auch nicht irgendwelche frommen Sachen sagen, sondern einfach mit Menschen zu weinen. Naja, und dann kommt dieses dritte Bild. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Darüber hatte ich noch nie gepredigt. Und das habe ich mal zitiert in Predigten, aber zusammen als Teil des 23. Psalms. Und weil ich daran eigentlich immer schon, ohne es so auf den Punkt zu bringen, eine innere Kritik hatte, und die habe ich dem David auch mal direkt ins Heft geschrieben. Also, lieber David, schöne Metapher, aber völlig unnötig. Es ist schon alles gesagt. Lieber einen neuen Psalm draus machen. Dann haben wir 151, ist doch auch okay. Ne? Das mit dem Schafen und dem Hirten, das ist doch so stimmig und diese beiden Bilder und so die Verheißungslage der gute Hirte, aber dann die finsteren Todestäler, so es ist doch alles gesagt, warum jetzt aus diesem Bild ausbrechen und ein völlig neues Bild starten, das ist gut, das ist nett, aber das für die nächste Staffel kann er das nehmen, das ist an dieser Stelle fand ich immer überhaupt nicht nötig. Aber sag mal, Uwe, bleiben wir denn dann nicht für immer in dieser Spannung? Zwischen diesem Gott, der mir Unglaubliches verheißt und diesem Leben, was manchmal so bitter sein kann? Sehnst du dich denn nicht auch nach einer Auflösung dieser Spannung? Und heißt das nicht irgendwo, Gottes Verheißungen sind vielleicht sehr nett gemeint, aber nicht besonders zuverlässig? Wenn wir nur bei diesen ersten beiden Bildern bleiben würden. Und wisst ihr, ob ihr es glaubt oder nicht, in der Predigtvorbereitung kam David in mein Zimmer. nahm mir meinen Stift, meinen Rotstift aus der Hand und schrieb mir mitten in mein Predigtkonzept. Frechheit. Und das hat er geschrieben. Lieber Uwe, danke, aber es ist mein Lied. Fast 40 Jahre hast du es interpretiert und nach der zweiten Strophe immer wieder die erste angestimmt. Es ist aber kein Kanon. Ich habe mir bei der dritten Strophe nämlich sehr wohl etwas gedacht. Ja, und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es ist ein drittes Bild. Es ist ein Bild. Okay, also da sollte stehen, Bild 3, ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Ein Gott, der uns seinen Charakter offenbart, das ist das Erste, die Verheißungslage. Ein Gott, der tröstet in den schwierigsten Momenten und der schon da war, der dich versteht, das ist das Zweite. Aber all das löst sich auf in einem dritten Bild, ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und ich lerne in diesem Bild, jeder Segen auf Erden, jede grüne Aue und auch das frischeste Wasser war nichts als ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Die schönsten Dinge des Lebens, die schönste Schönheit des Lebens. Und das Leben kann wirklich schön sein. Es kann grausam sein, aber es kann auch wunderschön sein. Ein Liedermacher, den ich sehr schätze, hat mal in einem Lied geschrieben, die Welt ist grässlich und wunderschön. Und wer hat das nicht schon mal gedacht? Und manchmal liegt es so nah beieinander. Ne? Die schönste Schönheit dieser Erde, die größte Freude, ist doch nichts als ein Vorgeschmack auf den Himmel. In diesem Bild sind wir nicht mehr Schafe auf einer Weide, sondern jetzt sind wir beim Hirten zu Hause. Er ist nicht mehr der Mensch, der Hirte, der Intelligent und wir sind die dummen Schafe. Nein, jetzt sind wir auf Augenhöhe. Wir sitzen beim Hirten zu Hause am Tisch. Nicht mehr frisches Wasser, sondern ein überfließender Becher. Und ich schwöre euch, da ist kein Wasser drin. Es wird Recht gesprochen und Unrecht wird wieder gut gemacht. Ich werde geehrt, die Feinde gucken zu, das ist ein Bild für Gericht. Die Feinde müssen zugucken, wie Gott sich zu mir stellt und wie Gott meine Sache führt. Auch wenn auf Erden ich vielleicht nie Gerechtigkeit erfahren habe, wenn auf Erden meine Feinde bis zum Schluss auf mir rumgetrampelt haben und meine Rechte ignoriert haben. Ich weiß, es kommt eine Stunde, wo wir vor Gott stehen werden, wo all das wieder gut gemacht werden wird. Und hier löst sich die Spannung auf, quasi in diesem dritten Bild. Es ist das Bild der Ewigkeit. Die ersten beiden Bilder sind meine Bilder im Hier und Jetzt, mit denen ich mit Gott unterwegs bin in dieser Spannung. Aber alles geht in eine Richtung, nämlich zu einem Hirten, der mich zu sich nach Hause führt, der mich in seine Ewigkeit führt. Dort gibt es keine finsteren Todestäler mehr. Ich bin permanent bei ihm. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Es ist kein Kommen und Gehen mehr, ob ich mich Gott mal sehr, sehr nahe fühle und dann wieder schreie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Zeit ist vorbei. Das haben wir zurückgelassen. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich werde endlich das sehen, was ich geglaubt habe. Nämlich, Gott erfüllt seine Verheißungen zu 100%. Aber manche eben in der Ewigkeit. Diese Bibelschulklasse auf der Estonia, der entführte und ermordete Junge vom Niederrhein vor einigen Jahren aus einer unserer Gemeinden. Die Märtyrer, die im Steinhagel starben. Gott hat auch ihnen gegenüber seine Verheißungen erfüllt, schon längst. Denn sie sind alle in der Ewigkeit. Spätestens in der Ewigkeit erfüllt Gott alle seine Verheißungen. Ich hatte einen Lehrer in der Schule, der war sehr, sehr links. Er war kein Christ, er war Atheist, aber er liebte die Gerechtigkeit und er war sehr, sehr gegen jede Form von Unglück. Du hast mich heute ein bisschen an ihn erinnert. Doch, hast du. Weil du hast zweimal was gesagt, das hat er auch andauernd gesagt. Du hast zweimal gesagt, ihr dürft euch widersetzen. Da musste ich an ihn denken. Hat er auch immer gesagt, ihr dürft euch widersetzen. Aber es ist noch ein E mehr, ich weiß schon. Und dort habe ich dann etwas gelernt über marxistische Religionskritik. Und ich habe diesen Satz so tief verinnerlicht und ihn mit durchs Leben genommen, ein Stück weit. Ich sage ihn allerdings, ich zitiere lieber im Konjunktiv, oder ich sage ihn lieber im Konjunktiv. Kirche war allzu oft der Ort, wo man den Reichen ihr schlechtes Gewissen genommen hat und den Armen auf den Himmel vertröstet. Der Himmel ist ein unfassbarer Trost, aber er ist keine Vertröstung. Das möchte ich gerne sagen. Warum habe ich mein Leben dem Kampf gegen Kinderprostitution gewidmet? Warum treibe ich mich in Indien rum, in Slums und an Orten, die ich in meinem Leben eigentlich niemals sehen wollte? Der Herr Jesus kommt doch wieder. Dann ist doch eh alles paletti. Dann wird doch eh alles in Ordnung gebracht. Da müssen wir uns doch jetzt gar nicht so kümmern. Machen wir noch ein bisschen Gemeinde und Lobpreis und gucken, ob wir klarkommen. Und dann kommt doch der Herr Jesus wieder, dann ist doch alles gut. Das ist eine billige Vertröstung, darum geht es nicht. Der Himmel ist ein echter Trost, aber keine billige Vertröstung. Und wer so denkt, der soll auch aufhören, sich über Abtreibungen zu beschweren. Dann werden die doch auch eigentlich ziemlich positiv. Meine Gott, die sind alle direkt beim Herrn Jesus. Die ganze Gefahr, ob die sich bekehren oder nicht, ist alles nicht gegeben. Alles das Schlimme, was man erleben kann, in dem bleibt denen erspart. Und dann merken wir auf einmal, wie oberflächlich das ist, was wir manchmal so fromm denken. Das ist billige Vertröstung. Das ist nicht, worum es geht. Es geht um einen echten Trost. Der Himmel ist die Hoffnung, die uns kämpfen lässt auf dieser Erde. Solange wir auf dieser Erde sind, haben wir eine Berufung. Wir stehen in einem Kampf gegen den Gott dieser Welt. Und am Ende steht unser völliger Sieg in Christus. Mein Lehrer damals, dem ich viel zu verdanken habe, aber er sprach viel von den Revolutionen, von der französischen Revolution, von der russischen Revolution. Und damals war gerade die Revolution im Iran, in Persien im Gange. Und der Schah wurde weggejagt und mein Lehrer war völlig begeistert davon. Tja, und dann war der Schah weg und Ayatollah war da und das wurde auch nicht toller. Ganz im Gegenteil, noch mehr Hinrichtungen, noch mehr Unterdrückung. Noch mehr Morde. Und kannst du dir vorstellen, wie viele Revolutionäre haben ihr Leben gelassen in Auflehnung gegen Unrecht, mit dem Traum für ihre Kinder und für ihre Enkel für eine bessere Welt zu streiten. Sie haben ihr Leben dafür gegeben und weißt du was, die Welt wurde schlechter. Es war alles umsonst. Welcher Revolutionär, liebe Schwestern und Brüder, hatte je die Garantie, dass der König, der jetzt noch im Exil ist, aber der wiederkommen wird, wirklich wiederkommt und dass wir alle wirklich Teil dieser neuen Welt sein werden? Keiner. Sie hatten eine vage Hoffnung. Wir haben eine feste Hoffnung. Und der Himmel lässt uns nicht lasch werden, der vertröstet uns nicht. Und wenn du dein Leben so lebst als Christ, dass du so quasi auf deinem gepackten Koffer an der Bushaltestelle sitzt und auf die Entrückung wartest, lass mich dir was sagen, Schätzelein, du kannst auspacken, wir gehen nirgendwo hin. Wir sind herausgefordert durch den Himmel. Unser König ist im Exil und wir sind jetzt hier im Widerstand gegen den Gott dieser Welt. Wir sind ein Brückenkopf, ein himmlischer Brückenkopf mitten in dieser Welt. Und wir wenden uns gegen das Unrecht und gegen die Ausbeutung und gegen die Unterdrückung, vor allen Dingen, wenn es um Kinder geht. Das ist, was uns dieses dritte Bild gibt. Nicht eine Vertröstung mal am Grab, sondern einen ganz, ganz mächtig starken Trost. So eins unserer Gottesbilder ist das Gottesbild der Ewigkeit. Wir werden gewinnen mit Christus. Am Ende wird alles gut. Und wenn er wiederkommt, wird er uns bei der Arbeit finden. Er wird uns im Widerstand finden. Und nicht, dass wir uns bestmöglich arrangiert haben mit dem Gott dieser Welt, um hier nicht aufzufallen. Ich schließe mit einem ganz, ganz kostbaren Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das das auf den Punkt bringt. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Und die Kraft dafür finde ich genau in diesem Bild. Dann wird's rund. Ein Gott mit seinen wunderbaren Verheißungen, ein guter Hirte, ein Tröster und jemand, der mit mir weint und mich durchführt in den finsteren Todestälern. Und ein Gott, und das ist das Ziel. All das hat ein Ziel. Das ist alles nicht für immer. der mich in seine Ewigkeit führt, an seinen Tisch bringt, auf Augenhöhe bringt mit Gott in der Ewigkeit. Das ist unsere Perspektive. Mit den drei Bildern sind wir gut unterwegs mit unserem Herrn. Amen. Ich würde sehr gerne noch mit uns beten dürfen. Und wer mag, darf gerne mit mir aufstehen. Unser ewiger Gott und Vater, wir stehen vor dir und unsere Herzen sind weit offen dir gegenüber. Wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast. Als Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber auch als ein guter Hirte, ein Tröster und ein Gott, der einen ultimativen Plan hat, uns wiederherzustellen bei ihm. Herr, und ich weiß nicht, was jeder Einzelne gerade so erlebt im Leben. Wer gerade so richtig voll die grünen Auen und das frische Wasser erlebt und dir dafür dankt und ein ganz fröhliches Herz hat. Oder wer gerade durch finstere Todestäler wandert und nicht weiß, wie es weitergehen soll mit seinem Leben. So viel Zweifel, so viel Gottverlassenheit gefühlte. Herr, wir danken dir, dass dieses dritte Bild es alles zusammenbringt, dass sich all das gelohnt haben wird. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht billig vertröstest, sondern dass du uns einen konkreten Trost gibst, ein Ziel, eine Ermutigung, eine Vision von einer neuen, von einer besseren Welt. Eine Welt ohne Drogentote, eine Welt ohne Kriege und Kindersoldaten und Kinderprostituierte und Hungertote und eine Welt ohne all das, eine Welt, wo Gerechtigkeit herrscht und die Liebe. Und wir mit dir regieren dürfen. Danke für diese Perspektive. Dafür wollen wir brennen und dafür wollen wir gerne unser Leben geben. Amen.